Immer pünktlich zur Champions League, König Fußball. Darauf kannst du wetten.
Willkommen zu König Fußball und das vor dem Viertelfinale der Champions League. Wir freuen uns auf großartige Spiele und natürlich auch großartige Besprechungen, die wir mit dem Mann, den ich privat ja immer nur Europameister nenne, weil er durch ganz Europa flitzt und die besten Quoten und besten Informationen zu allen europäischen Top-Clubs einholt. Hier ist Colin Kleck, mein Lieber, herzlich willkommen.
Moin, Hardy. Schön, dass du noch da bist. Ich dachte, du hättest dich vielleicht um die vakante Stelle bei Juventus beworben, aber Andrea Pirlo war noch schneller, ne?
Ja, ja, der hat auch die bessere Frisur, muss man sagen. Also da konnte ich nicht vorbei. Aber schön ist ja auch, dass diese Champions League, oder sind wir ja schon gleich beim Thema, so viele Überraschungen gebracht hat. Also jetzt Achtelfinale, Juve raus, du hast es schon angesprochen, schmeißen direkt den Trainer raus, Ronaldo weiß nicht, ob er überhaupt noch da bleiben will. Dann auch das große Aus von Real Madrid gegen Man City. Und so haben wir zumindest in meinen Augen bei 8 Clubs, die noch dabei sind, 3 No-Names. Nennen wir sie jetzt mal ein bisschen überspitzt so. Bergamo, Lyon und eigentlich auch Leipzig hatte ja vor der Saison keiner so auf der Rechnung, zumindest nicht im europäischen Fußball, oder tue ich da einem Team Unrecht?
No Names geht ein bisschen weit, aber das haben viele in letzter Zeit so gesagt. Man kann es auch verstehen, die üblichen Verdächtigen, die fallen ziemlich schnell um dieses Jahr. Aber ich finde es umso spannender dafür. Wenn ich auswählen dürfte, wer den Titel holt, würde ich es Atalanta geben, ganz ehrlich. Das ist die unterhaltsamste Mannschaft der ganzen Saison.
Warte mal, du hast gerade gesagt, es wäre am besten, wenn Atalanta den Titel holt?
Ich hätte gar nichts dagegen. So weit wird es leider nicht kommen, aber schön wär's.
Ja, das Spannende ist ja auch, von den 8 Mannschaften haben ja nur 2 überhaupt, wenn ich richtig recherchiert habe, die Champions League bislang gewonnen. Und das sind Bayern und Barca und die hauen sich ja gegenseitig jetzt raus. Also dementsprechend ist die Chance, dass wir 9 Titelträger haben, wenn man gleich mal sagen muss, Paris und Man City wirken jetzt nicht so wahnsinnig klein als Clubs. Aber ich meine, endlich kommt mal wieder Bewegung rein. Fußball wird spannend.
Ja, zum ersten Mal seit vielen Jahren, weil eigentlich in den letzten Jahren konnte man immer sagen, bevor der Wettbewerb überhaupt losgeht, dann kann man 3 der 4 Halbfinalisten schon benennen.
Ja, das ist definitiv in diesem Jahr anders. Wir reden also über Bergamo gegen Paris, wir reden über Leipzig gegen Atletico, wir reden natürlich über Bayern gegen Barca und wir reden über das Spiel von Manchester City gegen den Überraschungskandidaten aus Lyon, der, du hast es ja schon angesprochen, Juventus Turin rausgeworfen hat. Und wir starten direkt mit unserem Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Bayern gegen Barcelona, das klingt gefühlt wie ein Endspiel, ist aber ein Viertelfinale und trotzdem, glaube ich, ist bei allen Fußballfans die Freude riesengroß auf diesen Kick. Wie ist es bei dir?
Genauso. Also für mich die interessanteste Begegnung, Messi gegen Lewandowski. Ich gehe davon aus, dass beide treffen, aber Barca wird hier nicht weiterkommen. Das ist das Ende für sie. Was sagst du dazu?
Ja, also momentan kann man schlecht gegen die Bayern argumentieren, aber ich finde ja diesen K.O.-Modus halt so spannend. Sprich, ein Spiel, das ging mir jetzt auch schon bei den Europa-League-Abenden so. Irgendwie ist das geil, finde ich. Das ist wie so eine kleine Europameisterschaft. Nicht taktieren, Auswärtstor und so. All in, sprich, man muss kämpfen und in 90 Minuten alles machen. Mich persönlich begeistert dieser Modus. Wie ist es bei dir?
Einigermaßen ja. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Ich habe mich gestern bei der Lukaku-Show schon dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, vielleicht dreht das Leverkusen noch im Rückspiel, dass es gar nicht gibt. Aber insgesamt ist es definitiv spannend, da hast du recht.
Ja, das stimmt. Also ich fand alle Partien, die wir da gesehen haben, sehr, sehr interessant. Natürlich auch Manchester United hat sich da weiter gequält, muss man ja sagen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber kommen wir zurück zu Messi gegen Lewandowski und Bayern gegen Barcelona. Gehen wir mal zu den Fakten. Lionel Messi, Superstar seit über einem Jahrzehnt, hat in dieser Saison 25 Tore, 22 Vorlagen, ist so ein bisschen der Tor-Butler geworden. Also er knipst immer noch selber ordentlich, aber er hat sehr, sehr viel auch in Sachen Vorlagen gemacht. Welche Rolle ist bei ihm besser?
Besser? Der Mann kann einfach alles. Was soll man zu Messi noch sagen? Wenn er keine 30 Treffer erzielt, dann liefert er 25 Assists. Das geht auch. Der kann einfach alles.
Also er ist nach wie vor für dich auf dem Zenit seines Schaffens?
Ja, immer noch, aber wie nicht viel länger. Wie alt ist er mittlerweile? 32, 33?
Oh, boah, da erwischte mich jetzt auf den falschen Fuß. Auf jeden Fall ist er auch in der 30er-Generation, sprich, er ist eigentlich so, aber das sieht man ja auch bei Lewandowski. Ich meine, die sind alterstechnisch, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Und trotzdem sind beide, je älter sie werden, eigentlich desto besser. Bei Lewandowski, glaube ich, kann man das auf jeden Fall so unterschreiben.
Definitiv. Theoretisch könnte es heute Abend das letzte Spiel für Messi bei Barca sein. Das wird interessant.
Weil?
der ist da nicht glücklich. Ob er bleibt, ist immer noch offen.
Ja, was wäre denn Alternative A für ihn?
Wie man hört, ist Mario Götze zum Beispiel gerade in Amerika. Wie wäre es mit MLS?
Boah, aber also, ja gut, also bei solchen Leuten denke ich ja immer, mehr als 3 Schnitzel können die ja auch nicht am Tag essen. Also an Geld sollte es ja jetzt nicht mangeln. Und eine sportliche Herausforderung, die MLS, also ich tue mich da schwer. Ich meine, das Einzige, was ihn vielleicht wegtreiben könnte, wären ja die atmosphärischen Umstände im Umfeld von Barcelona, die ja seit Wochen und Monaten doch sehr arg auch diskutiert werden. Wir bleiben mal kurz beim Sportlichen. Also du sagst nach wie vor, er ist das Herz dieser Mannschaft. Wie kann man das aus Bayerns Sicht rausnehmen?
Messi kannst du nicht in den Griff bekommen. Wenn an Hansi Flick stelle, würde ich es auch nicht mal versuchen, überspitzt gesagt. Der hat so viele Waffen, die ihm zur Verfügung stehen. Ich würde das einfach durchziehen und Barca 90 Minuten lang angreifen. Dann ist es endlich egal, was Messi da zaubert.
Schöne Taktik einfach. Also quasi, man sollte durch konsequentes Tore schießen Barcelona unter Druck setzen.
Ja, ist wie Schaf damals bei Bremen. Wenn du 4 Stück schießt, dann schießen wir eben 5.
Stimmt, das war ein guter Ansatz damals, muss man sagen. Rein bei den Champions-League-Fakten ist es ja so, dass Messi 3 Tore erzielt hat, Lewandowski 13. Und er ist damit uneingeschränkt momentan der König des Toreschießens in der Champions League. Und da wird auch keiner mehr kommen, glaube ich, der an ihm vorbeikommen kann in diesen letzten Partien. Welches Kompliment kann man ihm für diese Saison und gerade eben in der Königsklasse machen?
Mir fehlen langsam die Worte. So eine Quote habe ich noch nie gesehen. Diese 17 Torbeteiligungen in 7 Spielen. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Kennst du ein anderes Beispiel?
Nee, also das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, 17 Tore hat Ronaldo mal 13-14 erzielt. Der aktuelle Torschützenkönig Lionel Messi hatte mal 12, glaube ich. Aber also sagen wir so, wir sind auf jeden Fall im historischen Bereich und ein Tor wird er irgendwann noch machen. Ich hoffe ja, dass er vielleicht noch ein paar mehr Spiele hat als nur das Spiel gegen Barcelona. Aber er ist auf jeden Fall auf Rekordkurs und hat ja 17 Torbeteiligung in 7 Spielen. Ich glaube, bei den 8 Toren gegen Chelsea war er an jedem beteiligt. Das ist einfach irre und ich glaube, dass er in diesem Jahr es einfach auch verdient hätte, mal die Champions League zu gewinnen.
Ja, yep, genau wie wir letzte Woche besprochen haben, also Man City hin oder her, ich sehe Bayern immer noch als Favorit.
31 Jahre übrigens ist Lewandowski, 33 Messi, also so weit sind die ja gar nicht auseinander. Wenn man jetzt den direkten Vergleich machen würde zwischen den beiden, wer ist für seine jeweilige Mannschaft wichtiger?
Definitiv Messi. Wenn Lewandowski nicht für die Bayern auflaufen, finden sie auch andere Lösungen. Bei Barca ist das aber nicht immer der Fall.
Bedeutet, und das ist ja eben kein Nachteil, das haben wir auch letzte Woche schon mal angedeutet, diese Mannschaft ist nach wie vor von ihm abhängig. Aber ich habe mich ein bisschen verliebt auch in sein Tor im Achtelfinale. Eigentlich fällt er hin und macht trotzdem ein geiles Tor.
Das war echt genial. Der war einfach nicht aufzuhalten. Es kann sein, dass er diesmal wieder auftritt. Aber es gibt eben nur diese eine Wunderwaffe bei Barca. Bei den Bayern kannst du 6 oder 7 ausmachen.
Du bist ja auch der Mann, der uns immer die Quoten ein bisschen näher bringt. So, du hast auch recherchiert. Gehen wir mal bei Messi. Wenn der trifft, ich zahle 10er dafür, dass Messi ein Tor schießt am Freitag. Was kriege ich dann zurück?
Ist relativ großzügig. Der ist momentan bei 2-1.
Also 20 Euro würde ich mein Geld verdoppeln, bei Lewandowski wahrscheinlich ein bisschen weniger.
Ne, wenig überraschend, ja, weil er immer trifft, das ist momentan bei 1,53.
Naja, immerhin, also sagen wir mal, für einen 10er 5 Euro Gewinn machen, 50% Rendite, hätte ja auch was. So, wenn wir auf die Favoritenrolle gucken, wer ist denn bei den Buchmachern eigentlich Favorit, Bayern oder Barcelona?
Eindeutig Bayern momentan, die mit 1,95, dass sie innerhalb von 90 Minuten gewinnen. Da steht Barca bei 3,4, also das ist schon ein Unterschied.
Also man hat natürlich jetzt nicht den Vergleich, aber also dass Bayern so eine klare Favoritenrolle gegen Barcelona hat, das glaube ich gab es auch sehr, sehr selten, wenn überhaupt, muss man mal sagen. Und dabei gab es ja schon viele große Matches. Ein großes Duell, finde ich, ist ja auch in diesem Spiel zu beobachten. Neben Messi gegen Lewandowski freue ich mich auch auf Neuer gegen Ter Stegen. Das Tor, der Torwettstreit ums deutsche Tor, muss man ja auch fast sagen. Nun gibt es da fast eine Glaubensfrage auch bei den deutschen Fußballfans, wer denn nun wirklich besser ist. Auf wessen Seite bist du denn als Neutraler, als Ihre?
Auch in der Frage würde ich sagen, ich bin neutral, aber Ter Stegen tut mir echt leid. Der hat wirklich alles richtig gemacht. Er hat sich auf höchstem Niveau durchgesetzt. Der spielt bei einem der größten Vereine der Welt. Der bringt seine Leistung. Und trotzdem hat er gar keine Chance in der Nationalmannschaft. Was kann er noch machen?
Ja, eigentlich hat er schon alle Register gezogen. Er spielt wirklich guten Fußball. Dann hat er ja auch verbal ein bisschen mal angeeckt, hat eben auch Manuel Neuer kritisiert, hat seine Rolle in der Nationalmannschaft eben herausgefordert und gesagt, ich will einfach auch mehr Zeiten. Dann sollte er die kriegen, dann gab es die doch nicht. Also Joachim Löw hat sich da auch so ein bisschen selber widersprochen. Aber die biologische Uhr, die tickt ja eigentlich eher für Ter Stegen. Sprich, das Alter ist ein großer Vorteil, oder?
Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Wie alt ist der Neue mittlerweile? 34, 35?
Also Neuer, ich tippe mal auch, wird auf jeden Fall noch die EM jetzt spielen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der noch Bock hat, bis zur WM durchzuziehen. Also vielleicht hat er Bock, aber Manuel Neuer ist mittlerweile 34 Jahre alt und Ter Stegen ist halt 28. Also das sind 6 Jahre Unterschied. Das sind quasi in Turnierform 1,5 Turnierserien. Eine EM und eine WM dann auch mit dabei. Kurzum, sollte er an deiner Stelle oder aus deiner Sicht ein bisschen ruhiger sein, weil er weiß, irgendwann stehe ich im Tor?
Kommt darauf an, was Jogi Löw zu ihm gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, dass genau wie du sagst, an Manuel Neuer darf noch einmal dran nächsten Sommer und dann bist du dran.
Ja, es wäre vielleicht dann auch nur fair, wobei das Leistungsprinzip darf natürlich nicht außer Kraft gesetzt werden. Und kurzum, beide sind in überragender Form. Also das ist ja das Schöne, du hast ja auch da den Blick von außen drauf. Ich meine, Großbritannien hat über Jahrzehnte Torhüter gesucht. Eigentlich haben wir da in der Geschichte des deutschen Fußballs nie ein Problem gehabt. Karl Lehmann oder jetzt eben die zwei. Irgendwie war immer einer da, der die Bälle halbwegs halten konnte.
Ja, es ist ein krasser Kontrast zwischen England und Deutschland. Die haben jahrzehntelang da drüben einen Torhüter gesucht und nie gefunden. In Deutschland wachsen sie ja an den Bäumen anscheinend.
Ja, tatsächlich. Und da sind ja noch ein paar, die auch in der Nachfolgergeneration vielleicht dann zünden werden. Ein Wort noch zu Barcelona. Wir wollen Barca auf keinen Fall schlecht reden und trotzdem ist die Favoritenrolle nun mal bei den Bayern. Reden wir mal kurz über das Personal. Messi, ja, der ist super. Dann kam Antoine Griezmann und eigentlich dachten alle, okay, das ist echt ein Superstar, Weltmeister, cooler Typ auch, hat tolle Leistungen im Club gezeigt und in der Nationalmannschaft. Und dann kommt er zu Barcelona. Welche Schulnote gibst du ihm seit dem Wechsel?
Die Saison, die kann er mehr oder weniger vergessen. Es hat nicht funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das an ihm liegt. Das Gleiche gilt auch für Frenkie de Jong, die eine überragende Saison bei Ajax gespielt hat. Aber der kriegt eigentlich keinen Fuß auf den Boden bei Barca. Aber immer wenn ein Spieler bei Barca nicht funktioniert, da fällt mir diese komische Geschichte von Paulo Dybala ein. Ich glaube, der hat ein Interview bei der letzten WM gegeben, das war ziemlich seltsam. Die Aussage war sowas wie, ich hasse es, in einem Team mit Messi zu spielen. Also habe ich mir gedacht, hä, wie, was ist da los? Er hat gesagt, ja, aber das Problem ist, die Versuchung ist immer da, einfach dem Messi den Ball zu geben, weil du ganz genau weißt, er wird was damit machen. Aber dadurch lässt man sich selbst weniger einfallen, man beteiligt sich weniger am Spiel. Ich frage mich, ob das da eine Rolle spielt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei einem Spieler wie Griezmann. Der Mann ist Weltmeister, seine Qualität ist bekannt. Mhm. Aber dazu, wenn man die im Laufe der Saison beobachtet hat, die beiden Spiele, die sind nicht zur Entfaltung gekommen. Und ich habe von Taktik wenig Ahnung. Da musste ein Fachmann wie Matthias Becker fragen, ob was dran ist oder nicht. Aber ich hatte manchmal den Eindruck, die beiden Spiele, die finden einfach keinen Platz auf dem Spielfeld, weil entweder Messi oder Suarez schon da im Rampenlicht steht. Und bisher hat es überhaupt nicht geklappt in dem Konstrukt. Aber die sind nicht über Nacht schlechte Spieler geworden. Vielleicht liegt es nicht an ihnen.
Ja, also ich glaube, die Wahrheit liegt da tatsächlich ja irgendwo in der Mitte. Matthias Becker übrigens, für alle, die sich jetzt fragen, wer ist denn der gut aussehende bzw. kompetente Mann, das ist unser Online-Chef, also sprich der Nachrichtenchef, der auch Mitglied der Chefredaktion ist bei Sport1 und der ja auch hier schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Den werde ich natürlich auch nochmal fragen, aber die Fakten von Griezmann sind bitter. Keine Vorlage, 2 Tore nur in 8 Spielen. Das reicht natürlich nicht aus, um seinen Status als Superstar weiter zu festigen. Wir halten fest, Bayern gegen Barca, gibst du einen Tipp ab, nicht wer weiterkommt, sondern wie das Spiel ausgeht?
Ja, die Bayern kommen weiter. Die Frage ist nur, ob in 90 Minuten oder in 120. Die Quote, wie gesagt, für einen Sieg in der regulären Spielzeit wäre 1,95. Das ist noch attraktiv. Und wenn man ein bisschen weniger Risiko gehen möchte, dass die Bayern irgendwie weiterkommen, egal ob im Elfmeterschießen oder in der Verlängerung, die liegt bei 1,57. Also die nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Lewandowski hat in jedem verdammten Spiel getroffen. Also die Quote kann man eh mitnehmen, dass er wieder trifft für 1,53. Und Messi würde ich auch mitnehmen. Es würde mich nicht wundern, wenn er wieder einschießt. Die Show, die er da letzte Woche abgeliefert hat, war wieder in Topform.
Ja, es könnte ja so ein bisschen das Juve-Schicksal auch Barcelona drohen. Sprich, also Ronaldo trifft zweimal und sie scheiden trotzdem aus. Du sagst also auch, es wird so kommen, Messi trifft, Lewandowski trifft, aber am Ende kommen die Bayern weiter und die Quoten sind ja ganz ordentlich. Eine Quote vielleicht noch als letztes zu diesem Spiel. Wenn Bayern die Champions League gewinnt, kann man jetzt ja auch noch draufsetzen. Wir gucken da vor jedem Spieltag drauf. Die Quote wird wahrscheinlich immer geringer. Bei wie viel liegt sie aktuell?
Bei 4:1 momentan. City ist immer noch ganz vorne mit 3,25, aber die Bayern dicht dahinter.
Okay, dann kommen wir doch direkt mal zu Man City gegen Lyon, das nächste Spiel. Manchester City also als klarer Favorit oder zumindest als Favorit momentan am Wettmarkt. Warum ist diese Rolle gerechtfertigt? Was macht diese Mannschaft so stark?
Ich weiß nicht, ob es gerecht ist. Ich meine, die Qualität durch die ganze Mannschaft, brauchen wir gar nicht darüber reden. Ja. Der Verein hat Geld ohne Ende und nach dem Urteil da neulich dürfen sie damit machen, was sie wollen. Financial Fairplay gibt es nicht mehr. Allein aus dem Grund kann man die als Favoriten einstufen, klar. Aber ich finde, die Mannschaft ist nicht unschlagbar. Das hat man im Spiel gegen Real gesehen. Rafael Varane hat das so ein Bock gemacht, aber ohne diesen Fehler hätte das Spiel ganz anders ausgehen können. Klar, die gehören zu den Favoriten allein, weil sie die nötigen Spieler haben, aber unschlagbar sehe ich nicht.
Mhm. Nun treffen sie auf Lyon. Ich meine, Man City könnte ja so ein bisschen den Liverpool 2.0-Weg gehen. In der Liga nicht ganz so dolle dieses Jahr, also weit abgeschlagen im Vergleich zu Liverpool, zumindest was die Punkte angeht. Aber dafür in der Champions League glänzen. Das, was eben Liverpool ja im Jahr zuvor geschafft hat, zwar keine Meisterschaft, aber eben den Titel zu holen. Wie wichtig wäre der Champions League-Titel für Pep Guardiola? Der hat ihn zwar schon mal geholt, aber insbesondere für den Club.
Ja, darauf warten sie seit Jahren, seitdem sie das ganze Geld aus dem Nahen Osten geholt haben. Die heimische Meisterschaft, das haben sie abgehakt, Pokal haben sie gewonnen, es bleibt nur noch ein Ziel. Und deswegen haben sie Pep geholt, jetzt ist er fällig.
Ja, jetzt ist er fällig, zumindest aus deren Sicht. Lyon hat da was gegen und du hast dich ja vorher schon so ein bisschen auch als Fan der Außenseiter geoutet, hast Atalanta, zu dem wir ja gleich kommen, schon uns angepriesen. Lyon. Auch alles sprach ja gegen die. Sie haben keine Liga mehr gehabt, also sprich kamen total aus der kalten Hose und kommen dann tatsächlich weiter gegen Juventus Turin. Mich hat's überrascht und ich denke, fast alle haben so gedacht. Wieso ist diese Mannschaft bis hierhin im Viertelfinale so gut durchgegangen in der Champions League?
Respekt. Also Juve haben sie unter sehr, sehr schwierigen Umständen ausgeschaltet. Und es ist genau, wie wir letzte Woche besprochen haben. Die haben angegriffen, die haben das Auswärtstor erzielt, wussten, Juve braucht 3 Stück und die haben es nicht ganz geschafft. Also wenn du da fast 5 Monate lang nicht mal gespielt hast und du bringst das trotzdem fertig, dann stimmt die Einstellung auf jeden Fall.
Ja, aber also korrigier mich, es ist ja nun kein Team der großen Namen. Also wenn Ronaldo 2-mal trifft und trotzdem die Mannschaft rausgeht, dann muss ja die komplette Mannschaft, die gegen Ronaldo und Co. gespielt hat, einfach Großartiges geleistet haben. Ist es das Team oder gibt es Superstars, die bislang noch keine waren, aber in dieser Champions-League-Saison auf einmal aufgeblüht sind?
Nee, Superstars haben sie nicht. Moussa Dembélé haben wir schon angesprochen, der war nicht in der Startelf beim letzten Mal. Memphis Depay ist wieder da, das ist wichtig. Wenn das Spiel wie geplant im März stattgefunden hätte, wäre er nicht dabei gewesen. Da hatte er da eine Kreuzbandverletzung. Aber der ist wieder da und der kann schon den Unterschied machen. Aber es wird nicht ganz reichen gegen Man City, befürchte ich. Ich hätte es sehr gerne gesehen, weil die Leistung gegen Juve war fantastisch. Und schau mal, was danach passiert ist. Juve hat dann nicht lange herumgefackelt und Sarri sofort rausgeschmissen. Ist ganz klar, wo die Priorität bei Juve liegt.
Jetzt mal gesponnen, wenn Lyon auch Man City raushaut, fliegt dann gleich Pep? Nee. Der sitzt betonfest da drin, ne? Also egal, auch wenn der große Traum jetzt mal zerplatzen würde gegen so einen Außenseiter, Pep Guardiola kann das selber bestimmen eigentlich, wann er da aufhört.
Der fliegt wahrscheinlich nicht, aber es ist seinem Ruf nicht gerade förderlich, wenn das passiert, sagen wir so.
Wie stehen die Quoten bei dem Spiel?
Bei dem Spiel, das ist momentan sehr eindeutig, dass Man City das Spiel gewinnt. Da liegt die Quote bei 1,25. Also für die Bücke ist absolut eigentlich schon gelaufen. Das Lyon gewinnt 10:1.
10:1. Sind Sie damit der größte Außenseiter im Viertelfinale insgesamt?
Absolut. Für den Gesamtsieg gibt es die Quote 41.
41, Mensch. Und dabei sind ja eben noch zwei französische Mannschaften mit dabei. Und zur zweiten kommen wir gleich zu PSG und Thomas Tuchel. Der jagt ja ähnlich wie Pep halt dem Traum mit seiner Mannschaft hinterher, die Champions League zu gewinnen. Vorher aber wollen wir über das deutsche Team Nummer 2 reden, sprich RB Leipzig gegen Atletico. Das ist ja so ein Spiel, wo man auch sich denkt, Mensch, erstmal Respekt, dass Leipzig es so weit geschaffen hat. Leipzig ist weiter als Real und Juve gekommen. Darauf kann man sich ja schon mal was einbilden.
Leipzig, dieses Spiel ist echt schwer einzuschätzen. Ich denke, das ist wahrscheinlich das schwierigste Spiel in der Geschichte von Leipzig, kann ich mir vorstellen. Und damit schließe ich auch die Begegnung gegen die Bayern ein. Es kann sein, dass die heute auf Granit beißen. Leipzig bringt eigentlich alles mit, was man für einen Erfolg in der Champions League braucht, bis auf eins, was sie nicht haben können, nämlich Erfahrung. Und das hat Atletico ohne Ende. Auch die Spielweise von Atletico, ich kann mir vorstellen, Leipzig wird da Probleme haben. Diplomatisch ausgedrückt gibt es in einer Mannschaft von Diego Simeone keine Gentlemen. Es ist, als ob man gegen 11-mal Sergio Ramos spielen würde. Wenn ich meine echte Meinung dazu sagen, dann kriegen wir einen Explizitstempel auf dem Podcast. Also ich lasse es dabei.
Also du bist nicht der ganz Simeone-Fan oder doch?
Doch, ein bisschen Respekt ist schon dabei, was er da aufgebaut hat. Aber diese Spielweise, ich glaube, das liegt Leipzig nicht.
Lass uns mal kurz bei den beiden.
Du hast gesehen, wie sie Liverpool da rausgehauen haben, was übrigens damals dein Tipp war.
Ja, gut, ein bisschen Ahnung habe ich ja auch. Aber also von daher wollen wir mal kurz noch bei den Trainerpersonalien bleiben. Julian Nagelsmann, interessanter junger Typ, der in der Champions League jetzt schon auch Erfahrung in Hoffenheim gemacht hat. Also der hat schon ein bisschen Erfahrung gegen Simeone. Böse Menschen sagen ja, den will man auf keiner Party haben. Der nervt einfach nur, weil der immer rumbrüllt. Aber ich glaube, damit unterschätzt man ihn maßlos.
Total Unterschätzung, ja. Der Mann hat absolut Ahnung. Vergiss nicht, der stand schon zweimal in den letzten Jahren im Champions-League-Finale. Der hat La Liga gewonnen. Der kann was. Es ist ein interessanter Kontrast allerdings gegen Nagelsmann, gegen das Wunderkind. Also ich bin sehr gespannt auf diese Begegnung. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird, wer weiterkommen wird.
Ja, das ist bei Nagelsmann, finde ich, eine sehr interessante Konstellation. Ich meine, die haben jetzt ewig nicht gespielt. Klar, die letzten Spiele in der Bundesliga waren auch nicht so doll. Jetzt ist auch noch Timo Werner weg. Der hat an 42% aller Tore seinen Stiefel oder seine Birne mit dabei gehabt in der Champions League. Also der hat mit 4 Treffern, 2 Vorlagen schon reichlich Anteil daran, dass sie so weit gekommen sind. Und trotzdem, glaube ich, wird Julian Nagelsmann sich eine echt ordentliche Taktik einfallen lassen. Wie weit ist ihm wirklich was zuzutrauen und wie groß ist der Verlust von Timo Werner?
Der Verlust von Werner tut natürlich weh, aber er hat Alternativen. Vergiss nicht, gerade in der Champions League hat Emil Forsberg richtig aufgetrumpft in letzter Zeit. Er hat in den letzten 4 Spielen immer getroffen. Und dass Nagelsmann sich eine passende Taktik einfallen lässt, das macht er immer. Wer hier weiterkommt, das ist so, die Bookies lassen sich auch nicht festlegen. Dass Leipzig weiterkommt, da gibt es die Quote 3,0. Dass Atletico weiterkommt, 2,37. Also die sind sich auch unschlüssig. Ich denke, die größere Erfahrung bei Atletico wird den Unterschied vielleicht machen. Das wird sehr, sehr eng, aber wahrscheinlich kommt Atletico zum Schluss weiter. Und dafür gibt es die Quote 1,61.
Ah, ich wollte gerade sagen, weil ich habe eben schon in meiner Mathematik-Grundkurs, den ich einst mal hatte, nachgerechnet und dachte, okay, wenn man bei Leipzig 3,0 kriegt und bei Atletico 2,6, dann kann ich ja gar nicht verlieren. Dann setze ich auf beide und schon bin ich ein Gewinner. Aber so einfach ist es dann doch nicht.
Nee, also wie tippst du das? Siehst du einen eindeutigen Favoriten oder siehst du es genauso eng wie ich?
Ja, also sportlich sehe ich es auf Augenhöhe. Ich habe noch 5% Patriotismus mit dabei und hoffe, dass Leipzig weiterkommt, weil ich es denen einfach gönnen würde. Ich finde, das ist so eine Mannschaft, die wahrscheinlich die Chance auf eine deutsche Meisterschaft jetzt schon zweimal gehabt hätte, wenn die Bayern nicht so gut und dominant wären in Deutschland. Ansonsten wünsche ich denen, auch weil sie Pokalfinale ja schon mal verloren haben, eigentlich würde ich mich freuen, wenn die mal so richtig das Ganze nach vorne bringen und weil ich von Julian Nagelsmann eine Menge halte. Für den könnte das so die Reifeprüfung sein, damit auch alle anderen europäischen Länder auf einmal merken, okay, der ist echt jung, aber der hat es offensichtlich echt raus und darum würde ich mich freuen. Und vielleicht entsteht da so ein bisschen was wie, du hast es bei Messi vorhin angedeutet, alle bei Barcelona wissen, okay, spielen wir zu dem, kommt was Gutes raus. In abgeschwächter Form, aber doch ein bisschen ähnlich war das ja bei Werner auch. Sie haben ihn gesucht, oft auch gefunden und er hat dann die Tore gemacht. Jetzt sind alle anderen gefordert und für die ist das Spiel des Lebens. Atletico, die waren schon zweimal im Finale. Für die spanische Presse war ja oder ist Leipzig für Teile davon zumindest eine Art Freilos. Aber für Leipzig ist das die historische Chance für jeden einzelnen Spieler. Keiner war sie je so weit im Turnier. Also die werden sich zerreißen. Das ist Pokal XXL quasi von der Mentalität. Und wenn die Mentalität da ist und dann noch taktisch gepaart durch ein gutes Konzept von Nagelsmann, dann bin ich mit ein paar Prozent bei Leipzig, dass die es ins Halbfinale packen.
Ja, interessant. Ja, und von so einer Gelegenheit träumt jeder Spieler. Ich glaube, sowohl Nagelsmann wie Simeone werden hier eine Chance, weil sie auf der vermeintlich leichteren Seite der Auslosung sind. Wenn man die Bayern anschaut zum Beispiel, wenn die überhaupt ins Finalspiel kommen wollen, müssen sie wahrscheinlich Barca und Man City ausschalten. Natürlich ist es nicht einfach, wenn du PSG, Atletico, Atlante als mögliche Gegner hast, aber es ist ein Tick einfacher als das, was die Bayern vorhaben.
Ja, das stimmt. Also ein Leipzig-Bayern-Duell kann es frühestens im Finale geben. Hätten wir ja nichts dagegen, wenn das so kommen würde. Ein Wort noch zu den zwei Corona-Fällen, die es ja bei Atletico gab. Die gab es ja, bevor sie jetzt nach Lissabon gereist sind. Kurzum, man konnte sie isolieren und konnte eben die Mannschaft davon fernhalten. Und trotzdem schwebt ja über diesem ganzen Turnier, bitte, bitte, lass da nichts passieren. Weil wenn da eine Mannschaft aber einmal infiziert ist, glaube ich, können wir die ganze Sache fast schon an den Haken hängen.
Ja, ich habe ganz schön Angst, dass das Ganze wieder zusammenfällt. Es muss nur ein Spieler auf die Idee kommen, oh, heute gehe ich Party machen oder in den Nachtclub und schon haben wir den ganzen Salat. Da gab es doch einen Fall in Schottland, oder wie war das? Wie waren die Schlagzeilen da?
Ja, also ein schottischer Profi hat sich von Celtic Glasgow gesagt, das ist ja eine Bombenidee, fahre ich doch mal übers Wochenende nach Spanien. Hat das aber keinem gesagt. Kommt zurück, spielt dann auch in der Liga. Und in Großbritannien sind die Kriterien halt so, wer in Spanien war, muss 14 Tage in Quarantäne. Dann kam das Ganze raus und jetzt ermittelt die Regierung und wahrscheinlich wird nach 2 Spieltagen die ganze Liga wieder platt gemacht, weil er einfach sich nicht gemeldet hat. Also da muss man ja sagen, wie ist nochmal unser härter Freund, der es verbockt hatte, Kalou, genau, Kalou war es, ja. Also das war ja dagegen noch total schlau, was er gemacht hat im Vergleich zu ich mache einen Kurztrip nach Spanien.
Oh Mann, es gibt keine Lösung für freiwillige Dummheit, was soll man dazu sagen?
Ja, gut, da hast du recht. Ich glaube, in Schottland wird er uns jetzt nicht hören, von daher sei ihm das verziehen, zumindest von unserer Seite aus. Von der Champions League hoffen wir wirklich, dass diese Partien, jetzt sind es ja insgesamt noch 7, 4-mal Viertelfinale, 2-mal Halbfinale, ein Finale, dass das irgendwie klappt. Ein Spiel haben wir noch, und zwar Atalanta Bergamo gegen PSG. Eigentlich mit der rechnerische Favorit neben Man City. Vor der Saison haben alle gesagt, Paris wird es irgendwann mal schaffen, weil die haben auch genug Geld, haben einen guten Trainer und eigentlich auch einen Dauerlauf, zumindest in der Liga gezeigt, nur eben international nicht. Gegen das Geheimteam von Colin Clegg, so nenne ich jetzt mal Atalanta Bergamo. Du setzt ein bisschen auch auf die, weil du es willst oder weil du wirklich dran glaubst?
Mein Herz sagt Atalanta, mein Kopf sagt Paris. Atalanta macht mir einfach so viel Spaß die ganze Saison durch. Ich weiß nicht, ob du viele Serie A-Spiele angeschaut hast, aber die haben in der Saison 98 Mal getroffen und das in Italien. Das ist eigentlich unbekannt, sowas. Die sind bei fast genau. 4 Tore im Schnitt pro Spiel. Es ist unfassbar, was da los ist. Und die haben ein paar Probleme hier, aber nicht so viele Probleme wie Paris natürlich. Josip Iličić fällt leider aus. Das ist der Mann, der 4-mal gegen Valencia in der letzten Runde getroffen hat. Die Szenen, die sich da im März, April in Bergamo abgespielt haben, die haben wir wahrscheinlich alle noch in Erinnerung. Er hat das psychisch leider nicht gut verkraftet und spielt nicht mehr. Es ist echt schade. Dem hätte ich was zugetraut. Und zum Saisonende hin hat Gasperini da ganz schön rotiert. Die haben ein bisschen Momentum verloren. Auf der anderen Seite, die Spieler sind relativ frisch. Apropos frisch, Paris hat natürlich fast 5 Monate lang nicht gespielt. Dann haben sie ja, die beiden
frisch, dann weiß ich auch nicht.
Ja. Die beiden Pokalfinalspiele da vorletzte Woche, die habe ich angeschaut und die fehlende Spielpraxis ist nicht zu übersehen. Das ist absolut verständlich. Wie soll man nach so einer langen Pause sofort wieder da sein? Und die haben auch ein paar Personellprobleme. Di Maria ist gesperrt. Das ist für mich der beste Spieler der Saison bei Paris. Das wird wehtun. Marco Verratti fällt aus und dann kann er wenigstens nicht vom Platz gestellt werden. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil. Und ich weiß nicht, ob Mbappé spielt oder nicht. Ich dachte im Finalspiel, da er hat sich ein Bein gebrochen bei dem Zweikampf. Aber anscheinend ist es doch nicht so schlimm gewesen. Weißt du da mehr?
Nee, aber ich weiß auch, dass ich nach dieser Meldung damals dachte, okay, da wird er auf jeden Fall die erste Runde, sprich das Viertelfinale, verpassen. Aber ich bin auch sehr gespannt, ob er da antreten kann und ob er dann auch wirklich eine Leistung bringt, die halt Champions League würdig ist. Weil das eine ist, auf dem Platz zu stehen, das andere ist, einen guten Fußball zu spielen. Nimm uns mal kurz mit. Ich habe irgendwie gelesen, eine Quote ist, wenn ich auf Atletico setze. Ich meine, wir waren in Ballion und solchen Mannschaften, die 10-1 und so zahlen bei einem Sieg. Was kriege ich, wenn ich einen Zehner auf Atalanta setze?
Für das Spiel oder für den Gesamtsieg?
Für das Spiel.
Für das Spiel, es sieht gar nicht so schlecht aus. 3,5, also die Bookies sehen in Paris eindeutig als Favorit. Die sind bei 2,0.
Wie, 2,0 bei Paris und 3,5 bei Atalanta?
Ja. Ja, ich finde das ein bisschen zu hoch bei Atalanta, muss ich sagen, weil die haben Angst vor gar keiner Mannschaft und die haben auch absolut nichts zu verlieren. Die haben nie damit gerechnet, dass sie so weit kommen würde und wir haben im Laufe der Saison gesehen, die können spielen.
Ja, definitiv. Also was mich nur wundert ist, irgendwie zweifle ich heute an meinem Mathe-Abitur. Gut, das war in Hamburg, da war das nicht so schwer. Aber nochmal, wenn ich auf Atalanta setze, 10 Euro, kriege ich über 30 wieder, wenn die weiterkommen, richtig?
35, wenn sie das 35. Spiel in 90 Minuten, ja.
Genau, und wenn ich auf Paris setze, kriege ich 20 wieder, richtig?
Dann verdoppelst du deinen Einsatz, ja.
Genau, also wenn ich jetzt 20 Euro einsetze, auf jeden Zehner setze, kann ich kein Minus machen.
Mach's einmal und sag mir, was dabei rauskommt.
Ja, gut, werden sehen. Du hast ja recht. Es gibt ja dann immer noch die Variante nach 90 Minuten oder nach Elfmeterschießen oder Verlängerung. Mhm. Das haben wir jetzt da nicht mit reingerechnet, aber nach 90 Minuten ist das auf jeden Fall ein Spiel, wo man so oder so ein paar Euro auch machen kann. So, wir kommen in die Zielgerade von unserem Podcast König Fußball und fassen zusammen. Du bist jetzt der Mann, der uns sagt: Mittwoch Bergamo gegen Paris, es kommt weiter.
Wie gesagt, mein Herz sagt Atalanta, mein Kopf sagt PSG, aber...
Ja, jetzt nicht labern, ich brauche eine Antwort. Atalanta. Du sagst Atalanta, guck mal, das ist doch mal. Dann Donnerstag gehe ich nach vorne, ich sage Leipzig gewinnt gegen Atletico. Das wäre dann das Überraschungshalbfinale schlechthin, wenn wir wirklich Bergamo gegen Leipzig dann hätten. Und dann Freitag, Bayern gegen Barca. Ich glaube, da sind
ganz
wir uns einig.
Ganz klare Sache. Bayern kommen weiter, keine Frage.
Irgendwie tue ich mich immer noch schwer, bei einem Spiel Bayern gegen Barca zu sagen, ist eine klare Sache. Aber irgendwie ist das vor diesem Spiel aktuell so. Und Samstag dann zum Abschluss gibt es eben das Duell zwischen Man City und Lyon. Da kommt weiter.
Leider Man City.
Leider Man City, na gut. Aber da hätten wir natürlich geile Halbfinals. Einmal ein Außenseiter-Duell und einmal ein Top-Favoriten-Duell. Mal gucken, ob wir so richtig liegen damit. Wir werden das Ganze ja dann vor dem Halbfinale wieder besprechen. Colin, ich sag dir herzlichen Dank. Ne? Pass auf mit deinen Spanien-Ausflügen. Nicht, dass du in Quarantäne musst und wir nächste Woche dann keinen Podcast haben. Das wäre ärgerlich.
Nee, dann bleibe ich brav zu Hause.
Ja, das ist sehr gut. Dann viel Spaß auch mit den Duellen. Euch natürlich auch viel Spaß. Mehr Informationen gibt es natürlich auch unter sport1.de und in der kostenlosen App. Und nicht vergessen, am Freitag startet der neue Fan-Talk. Freue mich ganz persönlich drauf, denn wir gehen nach Dortmund ins Deutsche Fußballmuseum. Das Ganze dann am Freitagabend ab 20.15 Uhr. Klaus Fischer, Mario Basler und viele andere werden zu Gast sein. Also das wird richtig großartig werden. Ich hoffe, du schaust dann auch zu, Colin. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen herrlichen Tag. Bleib gesund und dann freuen wir uns auf 4 geile Fußballpartys in der Champions League. König Fußball, wir sind da und heiß auf die spannenden Duelle.